Können schon mal vorbereiten. Wir lesen einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Wir lesen dort ab Vers 21 bis 38. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn den angekündigten Abschnitt lesen, im Lukas-Evangelium Kapitel 22, ab Vers 21, ich lese uns bis 38. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen, nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, wie bereits angekündigt, befinden wir uns ja eine Woche, bevor wir das Osterfest feiern. Und es ist durchaus, denke ich, ganz geeignet, die Woche vorher sich schon etwas auf dieses Ereignis einzustimmen, obwohl ich kein großer Fan davon bin, Feiertage zu überheben. Dennoch haben sie ja den Vorteil, uns bestimmte Dinge besonders nahe zu bringen. Aber dennoch ist es gut, die Osterereignisse vielleicht vorher schon eine Woche zu betrachten oder die Ereignisse vorher, denn im Grunde wissen wir alle, dass was sich in diesen Tagen ereignet hat, weder in einer noch in zwei noch in eine kleine Serie von Predigten packt, sondern uns ein Leben lang bewegt. Jedes kleine Detail ist es wert, beachtet zu werden. Und ich habe uns heute diese Passage besonders deshalb herausgesucht, ich will es mittendrin dann nochmal versuchen klar zu machen, um uns einzuführen in das, was die nächsten Tage kommt, mit dem besonderen Blick darauf, wie genau alles vorhergesagt wurde und wie genau alles eingeleitet wurde. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass in der Passage, die wir gelesen haben, an zwei Stellen davon geredet wird, dass in diesen Tagen, in denen sich Jesus hier, wir sind eingestiegen direkt nach der Einsetzung des Abendmahls, Jesus ist mit seinen Jüngern versammelt, sie sind an einer Stelle in einem Raum und wir setzen ein an einer Stelle, in der sehr intensive Gespräche stattfinden. Und an dieser Stelle ist es Jesus hier in dieser Passage sehr wichtig klarzumachen, dass alles, was jetzt passiert, was in diesem Abschnitt, der kommt, passiert, tatsächlich vorhergesagt, angekündigt und genau durchgeplant wurde. Wir haben ganz zu Beginn hier in 22 hier einmal die Aussage, dass alles so geschieht, wie es bestimmt ist, in Bezug darauf, dass Jesus verraten wird. Das ist, wenn man sich das einmal in Ruhe überlegt, ja eine sehr merkwürdige Konstellation. Jesus selbst sagt, ich weiß, dass hier am Tisch mit mir jemand sitzt, der mich jetzt verraten wird. Und erklärt dann, dass dieser Verrat zu seinem Tod führen wird. Das ist etwa so, als wenn ich mich heute Morgen hinstelle und sage, nach dieser Predigt wird mich hier im Raum jemand von euch erschießen. Ich weiß auch wer. Jeder normale Mensch würde an diesem Morgen gar nicht auf die Kanzel steigen oder sich gar nicht in diese Gefahr begeben, wenn er die Gefahr vorher kannte. Es ist für unsere Logik, wie wir denken, völlig unlogisch, dass jemand sich einer Gefahr aussetzt, von der er weiß, dass sie garantiert zum Tod führt. Und dann auch noch, wir würden vielleicht sagen, so naiv ist, das auch noch anzukündigen, zu sagen und denjenigen, der ihn verrät, auch damit zu konfrontieren. So als würde ich jetzt irgendjemand bewusst ins Gesicht gucken und sagen, ich darf jetzt überhaupt niemanden angucken, irgendeiner von euch, und ich habe ihn schon im Blick, wird mich heute erschießen. Ich meine, es würde an der Welt nichts verändern, wenn ihr mich erschießt. Ich will das nicht vergleichen mit dem, was Jesus passiert. Aber diesen Moment, dieses Ereignis, was er dort ankündigt, ist genau so. Er sitzt genau vor den Menschen, von denen er weiß, was in den nächsten Stunden kommt. Er weiß, dass Petrus ihn verraten wird. Und er sagt es ihm ins Gesicht. Er weiß, dass Judas ihn verraten wird. Und er sagt es ihm ins Gesicht. Die Ereignisse beeindrucken Jesus aber nicht. Und ich sage das mit einer ganz bewussten Perspektive und möchte das noch einmal aufgreifen. Es beeindruckt Jesus nicht. Es gibt für ihn keine Option, keine Alternative, sondern vielmehr macht er klar, alles, was ihr vorher gehört habt, wird jetzt wahr. Alles, was ihr in der Bibel über mich findet, wird jetzt umgesetzt. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Wir haben manchmal ja auch das Dilemma, wenn wir uns mit diesen Verheißungen, mit diesen Vorhersagen Gottes beschäftigen, dass sie in uns so ein Gefühl des Unbehagens hervorrufen. Wenn wir davon hören, dass bereits vor Grundlegung der Welt bestimmt war, dass Jesus an einem Tag verraten wird und sterben wird, dann finden wir das sehr einengend. Denn wir mögen nichts, was vorher schon bestimmt ist, was unser Leben einengt und was uns keine Handlungsoptionen gibt. Wir Menschen mögen Optionen, Auswege, Pläne B, C und D, aber nur einen Plan A ohne Plan B, das ist uns sehr unsympathisch. Aber nur uns, Jesus an dieser Stelle, ist dieser Plan A nicht unsympathisch. Er ist so, wie er ist, angekündigt und er wird so, wie er angekündigt ist, umgesetzt. Natürlich gibt es in den Dingen, die passieren, auch Entscheidungen, es gibt auch Freiheiten, es gibt bestimmte Dinge, die die Menschen tun. Das eine hebt das andere nicht auf, aber alles, was hier geistlich entscheidend ist, ist bereits vorher angekündigt. Wenn wir einmal hier diesen Verrat nehmen wer gerne mitschreibt und diesen Bezug, glaube ich, in der Schlachterbibel steht ja gar nicht als Referenz drin, zu einer Ankündigung, die wir in Psalm 41 lesen können, in dem von dem Verrat geredet wird, in den Jesus geraten wird. Jesaja 53 haben wir gelesen, vielleicht das gewaltigste Kapitel, das in der Gedankenführung und auch in den einzelnen Details hier sehr genau die Ereignisse der Kreuzigung und auch der Auferstehung von Jesus beschreibt. Und auch wie das genau im Detail stattfindet. Also wenn wir hier diese zweite Ankündigung, wie Jesus sterben wird und dass er sterben wird, lesen in Vers 37 und 38 dann. Da ist ja ein Bezug auf das, was wir gelesen haben in Jesaja 53. Also was wir einmal als Eingangsvoraussetzung heute für diese Predigt festhalten wollen, ist, dass der Heilsplan Gottes festgelegt wurde vor Grundlegung der Welt und genauso wie er ist, umgesetzt wurde. Dass er nicht emotional beeinflusst wurde oder dass es in irgendeiner Weise einen Plan B gab. Jesus selbst war sehr wichtig, klar zu machen, dass dies auch die Reihenfolge ist, wie die Ereignisse sich zutragen. Und deshalb ist es auch in besonderer Weise wichtig und bemerkenswert, dass dieser Petrus, wenn er dann zu dem Volk predigt, wie wir es in Apostelgeschichte 2 lesen, genau darauf sich bezieht. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 heißt es, als er von Jesus redet und diesen Jesus beschreibt, dass das dieser Jesus ist, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss dahingegeben wurde. Den habt ihr genommen. Dieser, der nach dem Ratschluss Gottes hingegeben wurde. Also das, was hier vorher passiert, was Petrus hier gesagt wird, behält er sich und verwendet es nachher in seiner Verkündigung, um dem Volk klarzumachen, dass dort passiert ist, was angekündigt wurde. Und wenn wir dann noch einmal auf Petrus schauen, im ersten Petrusbrief, wir hatten ja bereits schon mal über das erste Kapitel geredet, in diesen Versen 20 bis 22, die ja so ein, ich nenne es immer gern so ein Mini-Glaubensbekenntnis darstellen, auch dort betont er ausdrücklich, nachdem er vorher, ja, ich sag mal, das Evangelium skizziert, beschrieben hat, dass Christus selbst vor Grundlegung der Welt bereits zum Heiland ausersehen war. Es ist ihm so wichtig, dass er im ersten Kapitel sozusagen in der Abrundung des Evangeliums diese Tatsache betont. Vor Gründung der Welt stand fest, wie der Heilsplan Gottes aussieht. Und in diesem Plan gab es keinen Zufall, es gab keine Ergänzung, es gab keine anderen Wege. Vielleicht an dieser Stelle auch noch ein Gedanken über das, was an den Ereignissen beschrieben wird, nachdem wir hier aufgehört haben. Nach dem Vers 38 wird uns beschrieben, dass Christus zu seinem Vater betet und darum bittet, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Vielleicht Verse, die den einen oder anderen beim Lesen dieser Geschichten auch auffallen, wo man sagt, wie passt das denn in das Bild? Und ich glaube, dass man dieses Gebet von Christus am besten verstehen kann, wenn man diesen Rahmen sieht, in dem alles geordnet abläuft, um zu verstehen, dass Jesus dort an dieser Stelle nicht seinen Vater nach einem Plan B bittet, also nach einer Alternative zu den Dingen, die passieren sollen, sondern dass er ausschließlich sich mit dem beschäftigt, was mit ihm selbst passiert. Nämlich der Schmerz und die Trennung und der tiefe Schnitt zwischen ihm und dem Vater. Das ist das, was ihn bewegt, wo er durchgehen muss und wo er durchgehen wird. Er weiß es, dass er dort durchgehen wird, bittet aber seinen Vater darum, dass dieser Moment, dieser tiefste, dunkelste Moment auch seines Lebens für ihn zu bewältigen ist. Er weiß, dass es so geschehen wird. Er sucht keine Alternative, er will nicht weglaufen, sondern es passt alles in ein Bild. Es ist lediglich die Beschäftigung, die detaillierte, genaue Beschäftigung mit dem, was passieren wird. In Gethsemane durchlebt Jesus das, was kommen wird, vorher im Gebet mit dem Vater. Das ist das, was ihn dort bewegt. Nicht die Frage nach irgendeinem Ausweg. Ich möchte uns in dieser Passage noch auf einige Kleinigkeiten hinweisen und dann am Ende doch nochmal einen Bogen auf diese Verheißung machen. Aber wenn wir noch einmal zurückgehen zu Petrus, der hier in diesem Abschnitt Simon genannt wird, vielleicht diejenigen, was nicht so geläufig ist. Vers 31 ist die Rede von Simon. Gemeint ist Petrus, der den Namen Simon trug, Petrus genannt wurde. Diesem Simon sagt Jesus ja etwas sehr Beachtliches. Einerseits, das wissen wir, das ist relativ bekannt, die Ereignisse, dass er Jesus verleugnen wird. Aber hier in dem Vers 32 auch noch etwas ganz anderes. Er gibt ihm einen Zuspruch, er bindet ihn ein in ein Gebet, wie es heißt, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, ich habe mir jetzt mal die andere Übersetzungsmöglichkeit hier genommen, ich glaube, die Schlachterübersetzung redet von, wenn du umgekehrt bist. Wir könnten auch übersetzen und sagen, wenn du dich dereinst bekehrt hast oder bekehrst, so stärke deine Brüder. Es ist vielleicht an dieser Stelle auch überraschend, dass Jesus hier Petrus zuruft, dass er umkehren soll, dass er sich bekehren soll aus dieser Haltung, in der er sich befindet. Kurz danach wird er Jesus sagen, ich mache alles für dich, ich gehe sogar in den Tod, und wird in dieser Aussage völlig versagen. Was Jesus ihm mit auf den Weg gibt, ist die Aussage, dass er dafür bittet, dass sein Glaube nicht aufhört und dass er, wenn er sich bekehrt hat, er seine Brüder stärkt. Wir haben eben gehört, über was Petrus gepredigt hat, als er anfing, seine Brüder zu stärken. Er verkündigte den Christus, wie er angekündigt war und wie er gekommen ist, dem Volk Gottes. Genau das verstand Petrus nachher, als er vom Heiligen Geist geleitet war, als sein Auftrag, seine Brüder zu stärken. Diesen Christus, der ihm das mit auf den Weg gegeben hat, als den Angekündigten zu verkündigen. Also das steht in einer ganz klaren Linie. Und ab diesem Moment, wir wissen, wird Petrus auch seine Haltung nicht mehr verändern und sein Leben lang in diesem Dienst den auferstandenen Christus verkünden. Aber ist es nicht irgendwo krass, dass Petrus hier noch einmal eine Bekehrung, eine Umkehr vorausgesagt bekommt? Petrus antwortet ja in gewaltiger Weise, indem tatsächlich diese Bekehrung passiert. Noch hier in dieser Zeit kämpft er aus menschlicher Kraft und versagt. Danach wird er kämpfen aus geistlicher Kraft, getrieben vom Heiligen Geist. Und er wird damit Erfolg haben. Er wird damit ein treuer Diener für Christus. Aber wie nah die Dinge beieinander liegen und wie einschneidend doch eine Umkehr an dieser Stelle ist und einen Menschen verändert, ist doch beachtlich. Wenn jeder von uns, der in seinem Leben irgendwann auch einmal eine Bekehrung erlebt hat, der kann sicher davon berichten, wie gewaltig und wie einschneidend und verändernd dieses Ereignis in unserem Leben ist. Und ich glaube auch jeder, der irgendwo eine Bekehrung erlebt hat, kann zurückblicken und auch verstehen, dass bestimmte gute Dinge ja vorher auch passiert sind. Dass bestimmte geistlich anerkennenswerte Dinge vorher ja auch passiert sind. Man hat ja nicht alles nur schlecht gemacht. Immer wieder wird gerne so argumentiert, dass vieles zusammenkommt vorher, was ja auch gut ist. Aber tatsächlich, diesen wahren Dienst und die wahre, hier ist es der wahre Verkündungsauftrag für Petrus, die Stärkung der Geschwister kommt nach der Bekehrung hin zu Christus. Nämlich die Verkündigung dann eben aus dem Geist, aus dem Heiligen Geist passiert und nicht mehr aus eigener Kraft. Das ist der radikale Bruch, den Christus hier einleitet, durch seine Kreuzigung und durch seine Auferstehung. Danach ist ein anderes Leben, ein bekehrtes Leben aus dem Geist heraus. Und vielleicht gestattet ihr mir den kleinen Hinweis. Wir befinden uns ja hier immer noch im Grunde am Ende oder im Nachtrag zu der Einsetzung des Heiligen Abendmahls. Im Grunde finden wir diese Worte ja im Zusammenhang von dem, was wir über das Abendmahl erfahren. Und das Abendmahl macht uns ja genauso in seinem Wesen klar, dass wir alle keinen Funken in uns haben, keinen Funken Göttlichkeit, Rettung, Heil, sondern dass wir tatsächlich Rettung brauchen, dass unsere Hoffnung eben in Christus liegt und dass allein sein Tod und seine Auferstehung uns dieses Leben geben kann. So inhaltlich steht das sehr eng in einer Linie. Und dann kommt für uns alle vielleicht etwas überraschend eine Passage, zu der man 1000 Fragen stellen kann. Wenn wir hier weiterlesen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Verse 24 bis 30 habe ich nicht oft einfach schnell überlesen, weitergelesen, um mich dann diesen eigentlichen Aussagen der Kreuzigungsgeschichte zuzuwenden. Da kommt die Frage nach dem Herrschen und nach dem Dienen. Irgendwie hat mich das immer gewundert, warum diese Frage hier eingebettet in so grundlegende Dinge, die Einsetzung des Abendmahls, die Vorhersage des Verrates, dieses Gebet für die Jünger, seine Gefangennahme, die er ankündigt. Wie passt jetzt diese Geschichte hier vom Herrschen und vom Dienen rein? Ist das nicht etwas banal oder brauchte Lukas mal eine Pause über eine etwas einfachere Geschichte? Oder kann man das nicht vielleicht an einer anderen Stelle abhandeln? Also diese Gedanken könnte man an der Stelle ja haben. Ja. Die anderen Evangelien berichten von ähnlichen Begebenheiten. Ja. Und so ganz zu dem Erzählstil von Lukas, so genau wie er in die Ereignisse reinschaut, ja, lässt man schon vermuten, irgendwas muss ihn ja getrieben haben, genau an dieser Stelle, genau diese Begebenheit zu beschreiben. Im Übrigen kommt in keinem der anderen drei Evangelien diese Begebenheit, wird sie an dieser Stelle beschrieben. Es ist nur Lukas, der in diese Passage hineinschaut. Ich bin der Meinung, dass uns diese Passage auch an dieser Stelle eine Sache völlig klar macht. Die Jünger, also die Zuhörer an dieser Stelle, waren noch sehr weit weg davon zu verstehen, was eigentlich hier gerade passierte. Eventuell, und man könnte sich das auch so denken, ist diese Diskussion entbrannt. Wir lesen in dem Abschnitt vorher, dass darüber gestritten wurde, wer denn der Verräter sein könnte. Und das ist naheliegend, steht nicht da, man kann das reininterpretieren oder auch nicht, aber es ist durchaus möglich, dass aus dieser Diskussion heraus jetzt eine neue Diskussion entsteht, nämlich die Frage nach dem Herrschen und nach dem Dienen. Mit etwas Spekulationsfreude kann man sich denken, dass Judas, der vielleicht wusste, dass irgendwann mal die Diskussion eng wird, ein neues Thema aufgebracht hat, um abzulenken. Vielleicht hat er einfach einen Ausweg gesucht. Aber ich glaube, dass das eher so die Art wäre von moderner Psychologie, wie man hier so Gespräche analysieren würde. Ich glaube, dass das nicht dem entspricht, wie der Heilige Geist uns durch sein Wort führt. Denn Jesus greift mit dem Herrschen und Dienen einige Themen auf, die für uns sehr essentiell sind. Nämlich den Kern unseres Lebens mit Christus. So wie Christus dort, als er für uns an das Kreuz ging, für uns zum Diener wurde, ist auch das Zentrum und der Kern unseres Lebens das Dienen. So erleben wir auch alle diejenigen, die das Evangelium verkündigen, als Sklaven, als Diener, als Menschen, die genau das auch in der Verkündigung als allererstes verstanden haben. Dass unser Leben im Heiligen Geist, ein Leben des Dienens ist. Aber dennoch lässt er hier auch keinen Zweifel auf, dass es eben auch eine Zeit des Herrschens gibt, des Herrschens mit Christus, auch des Urteilens, auch des Richtens. Die 12 Stämme Israels werden gerichtet von den Christen. In diesem Zusammenhang redet er auch von Macht oder von Triumph. Wenn wir uns vorstellen, zusammen mit Christus zu sitzen, an Tischen zu speisen, zu thronen, er ist der Herrscher und wir dürfen mit ihm zusammen sein, hat es auch den Blick der Größe und des Triumphs. Vielleicht eine gute Perspektive, an die sie, die Jünger sich nachher auch erinnern konnten, denn was danach kam, waren ja doch sehr dunkle Ereignisse. Für die Jünger nicht zu verstehen und im Grunde von einer Traurigkeit in eine weitere Traurigkeit hinein. Und die Unfähigkeit der Jünger wird ja mit jedem Schritt weiter offenbart. Jesus selbst empfiehlt und lobt seine Jünger für ihre Nähe zu Christus. Ist das nicht beachtlich an dieser Stelle? Diese Menschen, die versagen, die schlafen, wenn sie wach sein sollten, die Jesus verleugnen, wenn sie zu ihm stehen sollten, die werden hier an dieser Stelle, wie in einem kurzen Aufblitzen, dafür gelobt, dass sie in seiner Nähe waren. Sie waren die Auserwählten, die Christus in seine Nähe versammelt hat, die er zum Dienst bestellt hat. Zum Dienen, aber auch zum Herrschen. Das war der Unterschied für die Jünger, die in der Nähe von Christus waren. Ihre Nähe zu Christus. Das erstaunt uns vielleicht, aber es ist eigentlich auch total logisch. Denn was soll uns mehr auszeichnen in unserem Leben? Soll es unser Wesen sein? Soll es unsere Werke sein? Soll es unser Geburtsort sein? Soll es unsere Ahnentafel sein? Was soll uns mehr auszeichnen als die Nähe zu Christus? Und die Verheißung, die darin liegt, einmal mit ihm im Himmel Gemeinschaft zu haben. Interessanterweise, auch hier können wir eine leichte Parallele zum Abendmahl ziehen. Das auch eben die Perspektive in die Zukunft hat, dass wir so lange feiern, bis wir einst mit Christus zusammen sein werden. Dass uns auch genau diese Prinzipien klar macht, dass wir nicht aus eigener Kraft leben. Dass wir in dem dienenden Christus unser Vorbild für unser Leben sehen. Und dass wir von ihm den Ausblick bekommen haben auf Gemeinschaft mit ihm. Wir werden dereinst mit ihm im Himmel am Tisch sitzen, triumphieren und herrschen. Und damit ist es im Grunde eben doch keine Geschichte, die völlig aus dieser Linie herausfällt. Das Herrschen und das Dienen passt sehr gut in das, was Christus uns gesagt hatte. Manchmal passiert es uns ja, dass wir in unserem Leben vielleicht als Christen auch arrogant werden. Ich sage das einfach mal so direkt. Man denkt sich, eigentlich hat man ja schon alles. Wir haben Christus, wir kennen ihn, wir haben die richtige Gemeinde ausgewählt. Was gibt es Besseres, als in diese Gemeinde zu gehen? Das ist doch was. was auch immer in unserem Geist uns wertvoll erscheint als das, was uns vielleicht arrogant machen kann, ist immer eine Verführung, denn bei Gott gilt nach wie vor das Prinzip der Schwäche. Bleibt dienstbereit und lebt und bleibt in der Haltung eines Dieners. Mein Lieblingszitat zu der Frage danach, woran man eigentlich erkennen kann, dass man ein richtiger Diener ist, ist die Antwort, oder das wurde mal jemand gefragt, ich weiß leider nicht mehr wer, aber er hat darauf geantwortet, du weißt, dass du ein Diener bist, wenn du so behandelt wirst. Ich finde, das ist eine sehr schöne Antwort. Wenn irgendwann keiner mehr mit dir redet, wenn du übersehen wirst, wenn deinen Dienst keiner mehr in der Gemeinde wahrnimmt, wenn du vielleicht da alleine bist, wo du etwas Anerkennung für deine Aufgaben verdient hättest und geneigt bist, dich selbst vielleicht wieder in das rechte Licht zu rücken, etwas Aufmerksamkeit zu gewinnen. Da ist die Frage, wie du in deinem Dienen verharrst oder suchst du eben doch die Anerkennung bei den anderen. Wenn ich an das Dienen denke, fällt mir auch an dieser Stelle ein Bild ein, was mich vielleicht mehr geprägt hat als alle anderen Predigtbilder, die ich je gelesen habe. In den Predigten von Hermann Friedrich Kohlbrügge über den dritten Mosebrief, das dritte Mosebuch, Entschuldigung, ist es so, dass er die Opfer einmal beschrieben hat und sich ausführlicher damit beschäftigt hat, wie die einzelnen Organe geopfert wurden. Und das ist was, was man sich so für Predigten eigentlich als ziemlich schwieriges Thema vorstellt. Es wird nicht viel über das dritte Mosebuch gepredigt. Man kennt relativ wenig. Und er hat sich dann in aller Tiefe und Breite darüber ausgelassen, was diese Organe bedeuten. Ich habe mir immer gedacht, naja, ist vielleicht grenzwertig, aber ich war, glaube ich, an keiner Stelle mehr beeindruckt als dadurch. Wenn mir klar wurde, dass alle diese Organe, die für Stärke stehen, Nieren, Lenden, die für Stärke stehen, das Fett, was für Überfluss steht, eben geopfert werden muss. Dass dieses Prinzip dort ganz deutlich ablesbar ist, hat er so in schöner Breite erklärt und mir wurde immer klarer, dass es eben genau um diese Stärken auch in unserem Leben geht. Dass wir genau an diesen Stellen, wo wir Stärken haben, wir sie opfern müssen. Wir sie in den Dienst der Gemeinde bringen müssen. Also wenn ich in irgendeiner Weise, wir können uns die schönsten Beispiele denken. Wenn ich besonders clever bin, wenn ich besonders intelligent bin, ist mein Auftrag nicht, andere fertig zu machen, die weniger intelligent sind. Ihre Schwächen zu finden, drauf zu hüpfen und sie gleich für Kleinigkeiten fertig zu machen. Oder andere Dinge, wenn ich was auch immer gut singen kann, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt Karaoke-Star werden oder bei Deutschland sucht den Superstar mein Glück versuchen, sondern vielleicht in der Gemeinde oder irgendwo anders. Jeder wird in seinem Leben sehr schnell Stärken finden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, das dem Herrn zu opfern und das in seinen Dienst zu stellen? Wo liegt unsere Stärke? Sind wir bereit zu dienen? Das ist das, was Christus auch seinen Jüngern hier vermitteln will. Der Weg in die Gemeinschaft mit Christus geht über das Dienen. Wenn ich meine Kraft einsetze, um anderen zu helfen, dann erfülle ich diesen Dienstgedanken. Wenn nicht, dann sündige ich. Und dabei gibt es dummerweise keine Ausreden. Der Größte unter uns allen ist der größte Diener. Der Kleinste unter uns allen ist der größte Angeber. Und erst in der Annahme eben dieser kleinen Dinge können wir tatsächlich das widerspiegeln, was Christus uns auch über die Ostertage, über die Ereignisse rund um Gethsemane vermitteln will. Dass wir tatsächlich unseren Weg als Christen in Demut annehmen und als Diener das Evangelium und seinen Dienst am allerbesten widerspiegeln können. Das ist sozusagen unser Weg zum Thron. Er erwähnt ja diesen Thron, aber wenn wir verstehen, dass dieser Weg zum Thron ein Weg des Dienstes und der Demut ist, dann haben wir die Grundlagen verstanden. Dann haben wir auch verstanden, um noch einmal auf das zurückzukommen, was der Petrus mitgibt, der seine Gemeinde dadurch stärken soll. Der den Auftrag hat, damit zu stärken, aufzubauen und die Gemeinde auch aufzurichten. Er hat das so angenommen und ist in seinem Leben lang in einem Dienst geblieben, in dem er Christus verkündet hat. Wir können uns selbst fragen, wie wir dazu stehen, ob wir bereit sind, diesen Dienst auch anzunehmen oder ob es irgendetwas gibt, was uns hindert. Es liegt an uns, diese Dinge aus dem Weg zu räumen. Es liegt nicht an unserer Kraft, aber es liegt an uns, diese Dinge zu sehen und aus dem Weg zu räumen. Denn wir können tatsächlich in eine Haltung der Dienstbarkeit gelangen. Unser Auftrag, den wir hier lesen können, den Jesus uns mitgibt, für uns in unserem Leben, ist tatsächlich ein Auftrag, der ganz das widerspiegeln soll, was er vorgelebt hat, dort auf Golgatha. Amen.